Hier ist Folge 51 von HSV. Meine Frau! Seit Ewigkeit mal wieder in voller Besetzung.
Oh yeah!
Nicht nur Gato ist da.
Moin!
Kai.
Moin!
Ich bin auch da. Aber auch Bones ist da.
Moinsen!
Du lebst noch. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht letzte Folge. Hast du es gehört?
Comeback des Jahrhunderts.
Kai hatte die These unterstellt, dass du eventuell entführt worden bist.
Nein, ich bin ein bisschen abgetaucht. Es werden gerade privat einige Wohnungsrenovierungen durchgeführt in der Küche und habe mich auch ein bisschen aus dem Social-Media-Leben verabschiedet, also ein bisschen Privatsphäre genossen in der Sommerpause.
Untypisch für dich.
Für was steht jetzt genau Wohnungsrenovierung? Das habe ich nicht verstanden.
Die Küche wird auseinandergenommen, sprich Wände kahl geschlagen, Boden rausgerissen und neue Küche rein, ja.
So ähnlich wie der HSV.
Ja, Neubeginn, ne?
Runderneuerung. Hast es mitgekriegt, abgestiegen und jetzt also ein bisschen verfolgt?
Ist mir noch ein bisschen vor Augen. Die Sommerpause habe ich nicht ganz so zielgerichtet verfolgt.
Wieso nicht?
Warum? Hab mich ein bisschen von der WM treiben lassen und war danach auch gewissermaßen ein bisschen Fußball gesättigt, muss ich sagen. Also
gut, war natürlich kein Appetitanreger. Alles klar, Bones. Das war ein schönes Update von dir. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum aktuellen Spielgeschehen. Der HSV übersteht die erste Pokalrunde im Gegensatz zu anderen Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt. Ne? Durch ist durch. Mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Nur 5-3 gegen einen, ich glaube, Oberligisten. Ne?
Das Oberliga Westfalen, ja.
Das klingt irgendwie ein bisschen unglücklich. Oder was sagt ihr? Ich finde so ein bisschen, wenn du 2-0 führst nach 10 Minuten, dann hat das souveräner auszufallen.
Punkt 1, wir sind weiter, muss man sagen, hat in den letzten Jahren nicht immer geklappt. Punkt 2 ist, es war ein Sieg, der einen nicht ruhig schlafen lässt, sag ich mal. Also es ist, man versucht sich irgendwie noch gerade einzupendeln, man sucht noch nach der Stabilität. Man geht jetzt nicht in die nächsten Spiele und sagt, Mensch, die hauen wir locker weg. Sondern mit der Leistung hätte es wahrscheinlich auch gegen Kiel, gegen andere vermeintlich Gute in der zweiten Bundesliga auch nicht wirklich gereicht. Also momentan ist so ein bisschen so mein Empfinden, wir sind irgendwie so im oberen Mittelfeld, aber für ganz oben reicht es vielleicht noch nicht safe.
Bescheiden hat's Gato.
Aber gegen Bielefeld reicht es auf jeden Fall.
Was ist mit UEFA Cup, Gato? Ist diese Saison ja jetzt auch wieder drin, ne? Weiterhin drin durch den DFB-Pokal.
Ja, das ist ja auf jeden Fall. Also da sind wir völlig auf Kurs. Ist ja nicht, dass wir nicht auf Kurs sind. Aber durch den Sieg, der, muss ich sagen, in der Defensive tatsächlich so ein bisschen fragwürdig war. Also da standen wir nicht wirklich sicher. Also ich finde es schon mal gut, dass wir 5-3 gewonnen haben und nicht 2-0. Also das ist ja nach meinem Geschmack.
Echt?
Ja, finde ich gut. Ist ja perfekt. Immer viele Tore und dann kann mal hinten was passieren. Aber wenn du so einen Hübsch-Stevens-Fußball gespielt hättest, dann hättest du jetzt 2-1 verloren.
Ich fand die Tore super einfach, die wir gekriegt haben, die Gegentore. Das waren irgendwie so Situationen, die man, glaube ich, auch als kommender Gegner gut einstudieren kann. Ne? Hoffentlich legt Titz da nochmal Fokus auf Standardsituationen. Es war oft so langer Ball aufs Strafraumeck geschlagen, in die Mitte geköpft und auf einmal waren 3 Leute blank.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, zum Glück waren es auch irgendwie Standardsituationen, was du ja durch gute Stellungsspiel und Training und Taktiktafel abstellen kannst. Also bitter wäre es gewesen, wenn sie uns bei den 3 Toren irgendwie überlaufen hätten und auskombiniert hätten und wir hätten völlig falsch gestanden. So, also es war ja beim ersten Gegentor war es ja so ein bisschen so der Fall, aber da war auch echt ein Foul, was nicht gepfiffen worden ist, da war Abseits, was nicht erkannt worden ist. Also
am Ende muss man sagen, durch und ab, auch getroffen im Pflichtspiel.
Getroffen, aber nicht überzeugt, würde ich sagen.
Aber das Tor hat er irgendwie, fand ich, super
überragend gemacht. So geil, lässig. Normalerweise jeder andere 19-jährige Stürmer ist völlig nervös und versucht, ihn im ersten Kontakt reinzuschieben. Und er lässt dann den nochmal vor dem leeren Tor aussteigen.
Ist und dann mit Außenriss rein.
In bester FIFA-Manier nochmal richtig verarscht. Also das war sehr gut. Danach war es ein bisschen dürftig, obwohl ich auch sagen muss, ich habe da, ab Halbzeit war ich schon wieder bei 2,0 Promille. Konnte ich es wieder nicht so genau verfolgen.
Kai hat allerdings genau mitgekriegt, wie Lasogga eingewechselt wird und direkt doppelt knipst. Wie hat dir das gefallen, wie er da von der Bank kam und was er im Moment überhaupt für eine Rolle spielt in der Mannschaft?
Ja, er hat 2 Gesichter für mich. Also ich finde, wenn er manchmal den Ball hat und jetzt nicht in diesem Spiel, dann wirkt es sehr behäbig und da gefällt er mir ehrlich gesagt nicht so gut. Da sage ich mir immer so, ach, setz doch lieber auf die anderen Spieler wie Arp und so. Da allerdings muss man sagen, hat er seine Klasse gezeigt. Also er ist einfach unglaublich kopfballstark und man muss auch mal bedenken, das ist unangenehm für den Gegner, der dann vielleicht mit so einem Arp eher flache Bälle eingestellt ist, auf mitspielenden Stürmer und auf einmal musst du als Abwehrspieler komplett umstellen und musst auf einmal hohe Bälle verteidigen gegen einen kräftigen, bulligen Stürmer. Insofern, ich glaube, er ist nicht das Mittel, um alleine mit ihm in der Spitze aufzusteigen, aber er ist auf jeden Fall mit seiner Art sehr bereichernd für die Variabilität des Spiels.
Das glaube ich auch, und er ist aber halt natürlich relativ begrenzt, weil du kannst mit ihm nicht irgendwie krass schnell einen Konter-Umschaltfußball spielen, und auch irgendwie so der mitspielende Stürmer ist er bedingt, sage ich jetzt mal, aber natürlich im 16er ist er wahrscheinlich der beste Stürmer der zweiten Liga. Und da machst du ihm halt nicht so leicht was vor. Und das hat man jetzt halt auch gesehen. Aber er muss natürlich
in Position gebracht werden. Was meinst du mit im 16er, einer der Besten?
Ja, wenn er da den Ball bekommt, irgendwie Flanke.
Aber hoch muss er ihn kriegen, ne?
Ja, aber flach. Macht er viele Tore flach. Also auch schießt auch viele Dinger rein und setzt einen Körper davor und Ball in dann ins lange Eck oder kurze Eck. Also das würde ich nicht unbedingt sagen, dass es nur hoch ist. Also im 16er ist er eine Waffe, hat einen sehr guten Schuss auch.
Ja.
Aber halt, wie gesagt, dieses Mitspielende und nach außen schneiden und Tempo aufnehmen, das ist so ein bisschen aufgrund seiner Statur vielleicht ausbaufähig. Oder da ist Arp dann auch stärker schon mit seinem
Alter. Ich glaube, und top auch liefern die sich da einen harten Konkurrenzkampf. Die wissen, wenn ich jetzt nicht heute wieder total heiß mich in jeden Ball reinschmeiße und knipse, steht einer hinter mir, der bereit wäre, ihn reinzumachen, wie Lasogga, wie Arp, die sich da gegenseitig...
Winsheimer soll auch gut trainieren.
Genau. Und das ist halt nicht schlecht für die Saison. Das hast du zum Beispiel auf der Torwartposition jetzt nach dem Spiel leider überhaupt nicht. Ne? Mikkel hat da überhaupt nicht brilliert. Pollersbeck kann jetzt eigentlich wieder 4 Tage die Woche feiern gehen und weiß trotzdem,
ja, dass er gesetzt ist. Ne? War Mikkel so schwach außer die eine Situation?
Er selber meinte im Interview, nur mal um das zu belegen, ärgerlich, wenn man mal die Chance kriegt und dann überhaupt nicht so glänzen kann.
Okay. Ja, aber das sind ja auch zwei Paar Schuhe. So. Bei Mikkel, der ist ja klare Nummer 2. Und selbst wenn er jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte, wäre er jetzt ja wahrscheinlich wieder auf die Bank gegangen, weil Pollersbeck ist sozusagen Nummer 1. Und das war ja so, Pollersbeck war angeschlagen, Mikkel hat gut trainiert. Er sollte jetzt mal so ein kleines Bonbon bekommen. Ist ja auch ein super Teamplayer, springt bei jedem Tor auf und spielt jetzt. Und ich glaube, er konnte sich gar nicht so richtig auszeichnen. Das war ein sehr unglückliches Spiel für ihn. Und bei den Stürmern ist es so, dass jetzt Arp hat 4 Pflichtspiele gemacht sozusagen, 4-mal getroffen, also natürlich mit der U23 inklusive. Winsheimer hat jetzt bei U23 gespielt, hat U21. Getroffen, U21 hat jetzt da gespielt und getroffen, und Lasogga trifft jetzt halt, also da kannst du halt mega aus dem Vollen schöpfen, und da ist halt echt eine super dankbare Situation.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt, die haben einen richtigen Konkurrenzkampf, und Pollersbeck und Mikkel, da ist es halt klar verteilt. Und das war so ein Goodwill-Ding, glaube ich, dass er
also spielt. Also sehe ich auch so, aber ganz interessant trotzdem, viele sagen ja, Mikkel ist der bessere Fußballer als Pollersbeck, ne? Also ich weiß nicht, also wusste ich auch nicht, aber mit der Kugel am Fuß, also ein bisschen bessere Passtechnik, Tick mehr Übersicht, bisschen mehr Ruhe am Ball, und dafür ist Pollersbeck dann wiederum einfach ein guter Torwart im klassischen Sinne. Bones, hast du das Spiel gesehen? Kann man dich hier mit reinnehmen in die Diskussion, oder?
Ich habe den Ticker-Verfolg gesehen, habe ich es leider nicht, weil ich halt gerade
den Boden schleifen.
Weil ich aktuell war und eine Küche gekauft habe.
Ja, also. Gerade die Fliesen
neu. Aber ich habe es ähnlich, das, was du auch gesagt hast, gelesen, dass die Tore eigentlich für eine wirklich berufliche Profimannschaft zu leicht kassiert worden waren für den HSV. Also es waren, glaube ich, 2 Diagonalbälle zweimal quergelegt im Strafraum, und man war da mehr oder weniger blank aus Erntebrücker Sicht. Und ich glaube, beim dritten Gegentor hat Mikkel ja mehr oder weniger dem Gegner den Ball in die Füße gespielt und hat dann den noch faulen können, damit er nicht durch ist. Also
ich muss auch sagen, das nervt, weil als Trainer hätte ich da mir mal die Jungs zur Brust genommen. Du vertraust da diesen jungen Leuten. Da, der Kommentator kam schon an. Hat Titz sich da einen Gefallen getan, dass er jetzt den dritten Jungen unter 20 Jahren reinbringt? Und es nervt, weil die Jungs müssen einfach mal wissen, dass es für sie eine Riesenchance ist gegen einen Gegner, der absolut machbar ist. Da hätte man jetzt mal zeigen können, wie solide man geil nach vorne verteidigen kann. Hätte die in meinen Augen 5-6-0, da war man ja auch auf dem Weg hin nach dem 2-0, wegplanieren können. Und stattdessen ist jetzt so eine leichte Unsicherheit wieder drin in der Abwehr, und du musst diskutieren über die jungen Spieler. Das geht mir auf den Sack, und das ist nervt, dass da die jungen Spieler die Chance nicht genutzt haben.
Haben sie nicht, muss man nämlich auch mal sagen. Ne? Also das sind ja jetzt auch keine Kinder, die du mit Samthandschuhen anfassen musst. So Ambrosius zum Beispiel hatte jetzt auch die Möglichkeit, von Anfang an sich zu zeigen. Und am Ende des Tages, drittes Pflichtspiel, zum zweiten Mal 3 Gegentore.
Ja. Ja, und dann kommen auch die Kritiker wieder im nächsten Spiel, wenn der HSV verliert, ja, die Abwehr ist nicht gut genug und so, das nervt. Anstatt, da hätte man jetzt mal ein bisschen Ruhe haben können, so eher das Lob kassieren können, Mensch, der HSV, tolle junge Mannschaft, spielt er voran, stattdessen bist du jetzt so negativ im Fokus, und es ist nicht zu viel verlangt, gegen die sicher zu stehen.
Sakai, ein Wort zu Sakai mal in der zweiten Liga, beziehungsweise jetzt auch auf etwas schlechterem Niveau. Fällt jetzt auch noch nicht positiv auf, ne?
Ich gehe so weit formuliert. Ja, es geht gar nicht, was er als Captain, als WM-Teilnehmer gegen wie heißt das Ding? Entenbrück. was er da abliefert und vor allen Dingen dann auch eigentlich, also völlig auch zu Recht, Höchststrafe in der Halbzeit gegen Knost ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal irgendwelche Pflichtspielminuten gesammelt
eventuell
hat.
Eventuell verletzungsbedingt, aber ja.
Beim HSV gesammelt hat. Aber also der hat, das war echt schlecht und der muss sich steigern und eigentlich darf er nicht in der Anfangself stehen. Die Frage ist so ein bisschen...
Das Problem ist, dann sind nur noch Junge hinten. Ne?
Wer wirklich gut war gegen Bayern auch, war ja Wagnermann, ne?
Ja. Der spielt auch außen, ne?
Ja, ja, spielt Außenverteidiger.
Den musst du bringen. Die Frage ist...
Also dann, eigentlich ist er Linksverteidiger, da ist Santos natürlich gesetzt, ja. Der ja wirklich Santos und Mangala sind ja die beiden, die für jeden ersichtlich positiv auffallen, so in den Spielen, die sie jetzt gemacht haben. Aber trotzdem kannst du ja, gefühlt würde ich jetzt sagen, wenn du Linksverteidiger spielen kannst, kannst du auch Rechtsverteidiger spielen. Dann.
Ja.
Also es ist ja, mir, ist ja, mir, ist müsst, mir lieber. Müsstest
du eigentlich, ne? Falscher Fuß, wenn du irgendwie links oder rechts, müsstest du eigentlich gehen. Also.
Aber das, so mit Sakai ist im Moment ein Dorn im Auge.
Ja, finde ich auch. Und das sind auch alle sehr, sehr unzufrieden. Auch auf der Tribüne und so, wenn man dann auch so mal die Foren durchliest und da wird schon so ein bisschen... Also das muss jetzt, darf auch gar nicht in die Trainerentscheidung mit einfließen, das muss ja noch Leistung gehen, aber trotzdem, es ist sehr, sehr ungenügend, was er da momentan abliefert.
Kai, glaubst du, man muss so in der Mannschaft so seine Eckpfeiler haben, muss ja gar nicht das Alter unbedingt sein, aber dass es so gestandene Spieler sind, also dass du zum Beispiel jetzt Santos hältst, wäre schon wichtig, scheint ja jetzt auch so zu sein, dass Paris sich einen anderen geholt hat, Felipe Luis auf der Außenverteidigerposition, nee, Paris stand gar nicht zur Debatte, oder, Santos?
Leverkusen war bei Santos dabei.
Ja, ja, genau. Aber irgendwie, das hängt ja alles miteinander zusammen.
Ja, genau. Und dann haben die
Berater
irgendwie so
rumgedruckt.
Genau. Und das, ja. Da hat Leverkusen gesagt, okay, das ist mir alles zu viel. Wir sind lieber
wahrscheinlich Paris raus. War ich jetzt bei Boateng. Ja. Und also, aber egal. Sieht jetzt so aus, als würde er nicht wechseln. Und das wäre wichtig. Darauf wollte ich hinaus. Irgendwie ist ja schon auch was dran, dass eben doch sehr viele Junge beim HSV spielen, was ja auch gut ist, aber das ist natürlich schwierig dann in Einklang zu bringen mit den Erwartungshaltungen an die sehr junge Mannschaft.
Total, im Optimalfall brauchst du halt diese Eckpfeiler. Ich glaube, dazu gehört Holtby, dazu gehört ein Hand, der noch kommt, Santos, auch Pollersbeck. Also ohne die schwächst du nicht nur dich selber auf der Position, sondern kannst auch noch auf den anderen Positionen, wo die Jungen sich entlasten müssen, 5% abziehen. Deswegen ganz wichtig, dass du da noch ein paar alte Stützen drin hast. Und ganz ehrlich, bei Santos sieht man, dass der einfach noch eine Klasse mehr drauf hat als seine Gegenspieler da in der Liga. Und ja. Es wäre jetzt sportlich...
Unglaublich, dass der vom Hof gejagt werden sollte in der Winterpause.
Genau.
Ne?
Denk nochmal drüber nach. Genau, ganz ehrlich, am Ende sind wir auch noch ein Fußballverein und wollen wieder aufsteigen. Und da wäre es jetzt sportlich in meinen Augen eine Katastrophe, einen der besten Spieler abzugeben.
Und vor allen Dingen hat er noch ein paar Jahre Vertrag. Ne? Also nicht, dass der Vertrag jetzt nächsten Sommer ausläuft. Also da kannst du erstmal, wenn du aufsteigst, den Vertrag verlängern und solltest du, warum auch immer, ihn abgeben wollen, nächsten Sommer kannst du ja auch immer noch eine Ablöse erzielen. Also das
jetzt kriegst du ja auch gar keinen gleichwertigen Ersatz mehr. Also insofern steht das in meiner Meinung nicht zur Debatte.
Ja gut, aber die Ablöse, die im Raum steht, ist natürlich verlockend dann, ne? Wenn das so 20 bis 30 Millionen sind.
Ja, aber ich finde, also ganz ehrlich, 20 bis 30 Millionen, ja, aber kannst du die sinnvoll reinvestieren? Ich würde jetzt lieber dann alles da reinlegen, dass man mit einer gestandenen Mannschaft irgendwie den Aufstieg da anpeilt.
Also Hoffmann hat ja auch zu den 20 Millionen gesagt, die stand im Raum, aber Leverkusen hat nicht annähernd diese Schmerzgrenze ausgetestet. Also man hat ein bisschen hin und her telefoniert, aber man war bei weitem nicht in der Nähe dieses Betrages.
Okay. Ja gut, aber ich bin natürlich auch dafür, dass er bleibt. Und davon abgesehen hat man eh das Gefühl, dass Becker ganz gut gewirtschaftet hat. Ne? Also ich glaube, es gab ja sogar einen Transfer plus das erste Mal.
Leichtes, genau. Und heute noch Kostic jetzt nach Frankfurt. 2 Jahre auf Leihbasis mit Kaufoption.
Und was ist noch so an Geldern reingeflossen? Irgendwie DFB-Pokalprämie, wie hoch ist die?
Erste Runde.
Und zweite Runde planen wir auch mal ein.
Schöne Frage.
Tatsächlich, die erste Runde bringt ja so roundabout 100.000 Euro und durch den fast wieder erstmaligen Einzug in die zweite Runde kommen die nächsten 300.000 in die Kasse.
Was bringt die nächste Runde
dann? 600.000, das verdoppelt sich immer mehr oder weniger und Geld, dann was HSV dringend benötigt.
Auch noch, ne?
Wenn du dann genau, also reine DFB-Pokalgelder kann man immer vom Doppelten ausgehen pro Runde.
Und spielt das auch eine Rolle, ob man dann zu Hause gelost wird oder werden die Einnahmen dann eh geteilt?
Nee, also die Einnahmen sind fest pro Verein 300.000.
Egal,
und die Heimmannschaften haben dann entsprechend noch das Glück, noch Zuschauereinnahmen generieren zu können. Abgesehen von den Drittligisten, die sowieso immer aufgrund der schwächeren Teams Heimrecht haben, per se.
Und wenn du natürlich das Fernsehspiel ziehst gegen anderen Bundesligisten oder gegen Bayern oder so, dann nochmal.
Ja, beispielsweise jetzt Hansa Rostock gegen Stuttgart. Heimspiel, Samstagabendspiel und noch... Erstligist, ne?
Das HSV ist natürlich ja sehr wahrscheinlich, oder? War sehr beliebt deutschlandweit und da macht es doch Sinn, dass die Fernsehanstalten den HSV aussuchen.
Kommt auf den Gegner an. Also ich glaube nicht, dass jetzt Rödingen, die gegen Dynamo Dresden weitergekommen sind, das Samstagabendspiel gegen den HSV kriegen in der nächsten Runde. Also da müsste dann schon so ein Erstligist her, glaube ich.
Nee, erstmal irgendwie ins Viertelfinale kommen.
Sehe ich auch so.
Deswegen erstmal die kleinen die Oberligisten, die sich durchgemogelt haben, an den HSV, dass man so mit 1-2 Millionen ins Halbfinale kommt und dann...
Halbfinale DFB-Pokal. Eigentlich ist mir der DFB-Pokal komplett Latte. Außer es sei denn, man gewinnt ihn.
Ja, oder du bist in der zweiten Liga. Dann,
Jetzt ist das aber auch noch ein langer Weg bis zum Aufstieg. Sag mal, wie ist denn die aktuelle Trainingsarbeit? Ich meine, Stübi hat die doch genau beobachtet.
Nee, das stimmt nicht. Aber ich habe mir, das kann, nicht ich jeden Tag da, kann ich nur jedem empfehlen, auf rautenperle.com, der ehemalige Mats Ab-Blog, da gibt es einen Gastbeitrag von... ich habe den Namen vergessen, so ein Typ, der die Trainingsarbeit der letzten 6 Monate ausgewertet hat. Der hat sich fast jede Einheit reingezogen und hat quasi systematisch analysiert, wie da gearbeitet wird. Und um es mal runterzubrechen, er vergleicht dann zum Beispiel die Warmmachspielchen mit Simeone-Aufwärmspielchen oder Tuchel-Aufwärmspielchen, was auch wieder super interessant war, was die teilweise für Passformen drin haben.
Ja.
Und um es wirklich mal ganz kurz runterzubrechen, Gisdol war eigentlich ein guter Trainer, der auch modernes Training gemacht hat. Das Problem ist nur, er hat ja diesen, ich sag mal, Kloppschen oder Rangnickschen Ballgewinn und dann schnell nach vorne Fußball trainieren lassen, schnelles Umschaltspiel trainieren lassen. Das hatten allerdings viele Bundesligisten oder die Mehrheit der Bundesligisten, so 70-80%, schon implementiert, sag ich jetzt mal. Und dann bist du natürlich direkt im Nachteil, wenn du mit einer Mannschaft, die das jetzt gerade übt, gegen eine Mannschaft spielst, die das schon lange kann, so wie Freiburg oder Frankfurt zum Beispiel. Und plus dementsprechend,
die Gegner haben schon eine Kontersicherung und so eingebaut und so weiter. Ja.
Richtig. Und deswegen war er per se schon mal im Nachteil. Und gerade wenn es dann in Rückstand ging, 0-1, 0-2, hatten sie eben nicht das Handwerkszeug, um gegen solche Mannschaften zu bestehen. Das heißt, eigentlich hätte man damals, als Gisdol eingestellt wurde, antizyklisch handeln müssen und da schon so einen ballbesitzorientierten Trainer reinholen müssen. Und
wie ist jetzt bei Titz?
Und um es dann nochmal weiterzuführen, eigentlich, wenn du so das runterbrechen willst, Gisdol war ein guter Trainer zur falschen Zeit. Ja? Und wer wirklich, so das steht da nicht explizit, aber wer wirklich nichts kann, ist Hollerbach. er hat dann Videos dazu gezeigt, um uns auch mal zu verdeutlichen, wo wirklich ohne Ball Übungen gemacht wurden, die jetzt, ich spiele jetzt auch wieder in der Kreisklasse, bin jetzt eingestiegen, das machen wir da auch, dass du zu fünft nebeneinander stehst und dann wirklich einmal diagonal über den Platz verschiebst, möglichst simultan und versuchst die Abstände zu halten. So, und das hat Hollerbach mit denen gemacht, während Gisdol wirklich über Felder versucht hat, durch eine Passschneise irgendeine Abwehrlinie zu überbrücken, spielerisch, und dann wurden Kontakte gezählt, also ganz anderes Training, ganz andere Anstrengung, sag ich jetzt mal. So, und Titz wiederum macht eben so ein ballbesitzorientiertes Training, logischerweise, das wissen wir ja auch alle, der so ein paar neue Ideen auch reinbringt, und das ist eigentlich der Mann, der uns geholfen hätte, als Gisdol installiert wurde. Wobei Gisdol ja auch den Klassenerhalt geschafft hat, also man kann da alles so hin und her drehen, aber man muss so versuchen, es quasi unabhängig von den damaligen Ergebnissen zu sehen.
Aber jetzt ist ja Jonas noch komplett was aufgefallen mit den Zweikämpfen, ne? Was ist dir da aufgefallen?
Ja, warte. Erstmal dazu habe ich 1-2 Fragen. Erstens, hat er das aus Freizeitbock gemacht oder ist das ein professioneller Trainingsbeobachter irgendwie? Oder also weißt du das? Oder wie verlässlich, also ist der...
Ihr lest es euch mal durch. Der hat eine UEFA-B-Trainer-Lizenz.
Ah, okay, also ein bisschen.
Und hat schon Ahnung von Trainingslehre.
Und ich muss sagen, dann ist ja wirklich ein Skandal, dass man sich damals nicht über Hollerbach informiert hat. Ne? Ich meine, wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt, aber da musst du doch mal echt dann irgendwie, er wird jetzt ja nicht der Einzige sein, aber vielleicht, dass irgendjemand mal sich über das Training, was er damals in, welche waren dann mal da hoch und runter geführt?
Würzburg,
irgendwie da, na egal.
Aber es ist, er sagt ja auch, er sagt, es ist, er ist ja nicht dabei bei den Ansprachen und bei den taktischen Anweisungen. Er hat sozusagen nur das Training beobachtet und das war bei Gisdol schon qualitativ sehr hochwertig und gehörte eher so wie er es einschätzt, so zum oberen Durchschnitt. So.
Aber sagen wir mal so, das sind jetzt alte Kamellen. Aktuell siehst du ja zum Beispiel bei Titz jetzt mal, dass die Zweikampfquoten, Jonas hat es ja angesprochen, sehr desaströs sind. So. Und da haben wir ja auch eine logische Erklärung für.
Ja, genau, also die ersten drei Spiele unter 50%, halt genau. 40, 44, 47, aber ist das überhaupt so entscheidend, wenn du Ballbesitz hast?
In meinen Augen eher eine positive Sache, man muss die Statistiken ja auch immer richtig lesen können.
Zum Glück kannst du das.
Ja, es ist natürlich einfacher zu verteidigen, als offensiv zu spielen. Ich meine, das weiß jeder. Und wenn du offensiv ständig die Zweikämpfe suchen musst, und das muss der HSV bei Ballbesitz und ständigen Spielaufbau, dann ist es klar, dass du natürlich in den Zweikämpfen oft auch den kürzeren ziehst. Und umso positiver sehe ich diese Statistiken, weil das ist Titz' Philosophie.
Als Zweikampf zählt ja auch übrigens, nur mal ganz kurz, wenn ein Lasogga ein Innenverteidiger anläuft, der einmal drauf tritt und Lasogga läuft ins Leere, ist ein verlorener Zweikampf.
Ja, oder Ito, der klar, dass der mal Zweikämpfe verliert, wenn er da ständig an der Außenlinie mit Macht 8 vorbeigeht und dann ins Ausläuft. Das ist dann ein verlorener Zweikampf oder keine Ahnung was, aber das werte ich durchaus positiv.
Das sind auch wirklich, muss man wirklich auch auf die Spielsysteme versuchen zu übertragen. Wenn man sich beispielsweise Klopp bei Liverpool anguckt, er hat ein sehr aggressives, offensives Spiel. Sprich, sobald man den Ball hat, kommen sofort Risikopässe in den Offensivbereich und dass von 10 Pässen vielleicht mal 5 beim Gegenspieler hängen bleiben, ist dann auch normal. Aber man muss da trotzdem versuchen, sein Spielsystem durchzuspielen und wenn 3 von diesen Risikopässen in die Sturmspitze kommen und man frei durch ist, dann hast du halt auch deine 3-4 Großchancen im Spiel, die du halt dann nutzen musst. Also ich sehe da eigentlich jetzt keine Problematik, nur weil man unter 50% Zweikampfquote
ist. Zitat von Klopp, der beste Moment, den Ball zu gewinnen, ist direkt, nachdem man ihn gerade verloren hat.
Ja, genau. Dann, das ist aber, ja also die Chaos-Theorie, ne? Weil da ist nichts sortiert, nichts geordnet, nichts ist schäbiger, als wenn der Gegner Zeit hat, sich zu stellen, dann kannst du eigentlich direkt den Ball ins Gegnerische auskicken.
Entschuldigung, ich glaube auch, weil der Gegner sich gerade in dem Moment kurz in der Vorwärtsbewegung befindet und wenn man dann den Ball wieder zurückgewinnt, dann bist du komplett wieder, musst du komplett wieder umdenken und da hast du Riesenfreiräume im defensiven Mittelfeld.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist also angekommene Pässe und sowas ist nochmal eine andere Statistik. Es geht ja nur jetzt so rein um Zweikampf. Ich glaube, Bayern hat, also es ist kein Drama. Ich dachte erst so, 40% gegen Sandhausen. Also Bayern hat jetzt immer so zwischen 50% und 60%. Natürlich ist Bayern, ne, ist nochmal ein Ticken besser, aber die haben jetzt natürlich auch nicht 70% oder so. Aber trotzdem,
40 ist ein bisschen wenig.
Ja, 40 ist ein bisschen wenig. Also das kann man dran arbeiten. Aber ist jetzt sehe ich jetzt auch so nicht absolute Prio 1 wahrscheinlich, wenn man so offensiv riskant spielt und lieber 5-3 gewinnt anstatt 2-0, dann ist es halt vielleicht so.
Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und das jetzt mal so ein bisschen festhält, so der begeisternde Fußball von Titz aus den letzten Spielen der ersten Liga der letzten Saison, der ist irgendwie noch nicht rübergerettet worden.
Es macht aber Sinn, weil einfach die Mannschaft dann auch eine krasse Veränderung jetzt durchgemacht hat. Also allein schon von den Namen, die auf dem Platz stehen, ist es ganz, total verändert. Und ich finde, es war auch damit, man konnte auch damit rechnen, dass die Mannschaft jetzt eine holprige Hinserie vielleicht noch spielt, sich finden muss, das System verinnerlichen muss. Und ich glaube, wenn du zur Rückrunde noch oben dabei bist, dann sehe ich das durchaus positiv.
Ich glaube, dass zwei wesentliche Personen oder Personalien auch unter anderem mit ein bisschen dran schuld sind, in Anführungsstrichen. Also einmal Gideon Jung hätte, glaube ich, der Innenverteidigung sehr, sehr gut getan. Da haben wir ja momentan echt Baustelle Nummer 1.
Absolut.
Und Aaron Hunt vorne halt auch. Der kommt jetzt ja wieder gegen Bielefeld. Ist ja die Frage, wer auch ein bisschen rausgeht dafür in der Mannschaft. Und also mit den beiden hättest du schon mal zwei andere, vermeintlich schwächere oder die größten Schwachstellen bereinigt und deine beiden stärksten Spieler wären reingekommen. Und dann hättest du noch mal viel mehr Stabilität und vielleicht das ein oder andere Gegentor weniger gefangen.
Vielleicht ist ja der Lacroix ein guter. Kann man jetzt gar nicht einschätzen. Aber das ist, glaube ich, genau die Personalie, die der Innenverteidiger an der Seite von Rick van Drongelen. Das muss irgendwie ein stabiler sein, sonst wird es schwierig. Weil am Ende ist Van Drongelen auch eine 19.
Ja.
Und irgendwann wird die Rübe da auch arbeiten, genau. Wenn du immer drei Gegentore kriegst.
Der ist in Ordnung, aber du brauchst echt einen, so ein bisschen so einen gestandenen Profi. Und ich weiß gar nicht, wie sie Lacroix jetzt in der U21 gespielt hat und warum er jetzt nicht bei den Profis gespielt hat. Ich hätte es, glaube ich, andersrum testen lassen, Lacroix bei den Profis und Ambrosius vielleicht noch in der U21, aber ich bin mal sehr gespannt, für wen er sich entscheidet und auch dann, wer für Hunt, wenn er fit sein sollte, runtergeht.
Gefühlt Ito.
Ja, Ito hat mich tatsächlich nicht überzeugt und langsam.
Ist nicht effektiv.
Langsam.
Narei ist besser. Genau,
viel besser, aber langsam fängt es an.
Narei, die Neuerscheinung schlecht.
Langsam fängt es an zu nerven mit Ito. weil da kommt unterm Strich tatsächlich ein bisschen
zu wenig
raus. Und ja, also das, da muss er mal Gas geben. Und Janicic ist, ob Mati Steinmann, Janicic, da kann man auch mal überlegen. Janicic ist auch jetzt nicht, dass er irgendwie die überzeugenden Spiele abgeliefert hat. Also
Wann ist das nächste Spiel gegen Bielefeld? Also genau, weil mit den Zweitligatermin, da komme ich noch nicht.
Richtig geil. Montagabend nächste Woche ist 20.45 Uhr auf Sport 1.
Ja, ob das richtig geil ist, es sind Montagsspiele.
Also, naja, aber ich sage jetzt so ein großer HSV-Fan ist endlich mal Free-TV, ne?
Hoffentlich in einem Jahr nicht mehr.
Sport 1, so.
Ja, man muss sich jetzt langsam in Form bringen, Jungs, denn bald ist das Spiel gegen St. Pauli auch schon in der Reihe und ich finde, bis dahin sollte man mit breiter Brust und gestärkten Rücken da sich aufbauen. Also
das war, muss sagen, das war echt gut, dass sie mal ausgeschieden sind, ne?
Pauli?
Ja, das
hat
jetzt
mich... Das hat genervt, die Euphorie hier schon wieder, ne?
Das nervt und jetzt endlich mal raus, kriegen auch ein paar hunderttausend Euro weniger jetzt, ist doch geil, endlich mal auf dem Deckel. Also ich finde es ja Pauli okay, aber also wenn die vor dem HSV sind, dann habe ich einen Riesenhals.
Also dann wollen wir mal auf die nächste Pauli-Niederlage am kommenden Wochenende hoffen und vielleicht...
Direkt vom Sofa, die Folge. Wie? Die Folge direkt vom Sofa vielleicht.
Ach, Montagabend, ne?
Ja, im Stadion bei uns. Heimspiel.
Ja,
ich weiß nicht, was du machst, ob du wieder Küchen kaufen gehst oder so.
Der
normale HSV-Fan ist im Stadion.
Und ja, danach hören wir uns, dann würde ich sagen, zeichnen wir auch ein bisschen später auf. Und freuen uns dann auf Folge 52. Bis dann, nur der HSV.
Ciao, nur der HSV.
Komm auf!